Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Vielleicht lockt Sie ja die Aussicht, sich an der Mittelmeerkreuzfahrt des Apostels Paulus zu beteiligen. Obwohl ich Sie beim letzten Mal schon ausdrücklich gewarnt habe, dass diese Reise nicht ganz ohne Zwischenfälle verlaufen wird. Abgesehen davon ist Paulus noch immer ein Gefangener, obwohl er im Vergleich zu vielen seiner Mitgefangenen an Bord ein relativ großes Maß an Freiheit genießt. In Sidon zum Beispiel durfte er kurz von Bord gehen, um dort Freunde zu besuchen. Wer weiß, vielleicht hatte Paulus den römischen Hauptmann Julius, der für die Gefangenen verantwortlich war, zum Glauben an Jesus Christus geführt. Dass er daraufhin Paulus kurz an Land gehen ließ, wäre demnach eine bevorzugte Behandlung gewesen. Vielleicht war das aber auch so üblich, wenn jemand nur in Untersuchungshaft war. Auf jeden Fall aber konnte Julius sich sicher sein, dass Paulus den Landgang nicht zur Flucht nutzen würde. Bevor ich auf weitere Einzelheiten eingehe, möchte ich zunächst noch einmal an den Zweck dieser Reise erinnern. Weil Paulus vor mehr als 2 Jahren in Verdacht geraten war, einen Nichtjuden mit in den Jerusalemer Tempel gebracht zu haben, war es zu einem Tumult gekommen, dem er beinahe zum Opfer gefallen wäre. Zum Glück wurde er damals in römische Schutzhaft genommen. Doch längst hatte sich diese Schutzhaft zu einem wahren Albtraum entwickelt. Einerseits wurden immer neue Beschuldigungen gegen ihn vorgebracht, die jedoch andererseits nicht bewiesen werden konnten. Das hatte dazu geführt, dass der zuständige Statthalter in Caesarea den Fortgang des Gerichtsprozesses für lange Zeit einfach schleifen ließ. Erst unter seinem Nachfolger kam Bewegung in die Sache. Zumal Paulus als römischer Staatsbürger gefordert hatte, seinen Fall vor den Kaiser in Rom zu bringen. Und Rom ist nun eben das Ziel der Reise, auf der sich der Apostel Paulus gerade befindet. In der Hafenstadt Caesarea, in der Paulus über 2 Jahre lang festgehalten wurde, bestieg er als Gefangener ein Schiff, das ihn und seine Begleiter zunächst bis nach Myra brachte. Myra liegt im Süden Kleinasiens, beziehungsweise heute in der Provinz Antalya in der Türkei. Zu Anfang des 4. Jahrhunderts wurde diese Stadt ziemlich bekannt, weil Nikolaus von Myra dort seinen Bischofssitz hatte. An diesen Nikolaus werden wir bis auf den heutigen Tag jeweils am 6. Dezember eines Jahres erinnert. Also Myra im Süden Kleinasiens, eine wichtige Zwischenstation auf der Reise des Apostels Paulus nach Rom. Denn hier müssen er und alle anderen Passagiere von Bord gehen und auf ein anderes Schiff umsteigen. Auf dem Weg nach Kreta gerät dieses Schiff dann in die ersten Herbststürme des Jahres, sodass einigen Passagieren schon Angst und Bange wird. Auch Paulus gehört dazu. Als das Schiff die Stadt Lasea auf Kreta erreicht, rät er den Verantwortlichen, dort in der Nähe im Hafen zu überwintern. Der Steuermann und der Schiffseigner halten diesen Hafen jedoch für ungeeignet und wollen wenigstens noch bis nach Phönix an der Westküste Kretas weiterreisen. Was aus menschlicher Sicht durchaus vernünftig ist, weil der dortige Hafen einem Segelschiff mehr Schutz bietet, ist aus der Sicht des Apostels Paulus jedoch blanker Ungehorsam gegen Gott. Denn Paulus, der eigentlich von Beruf Zeltmacher ist, hätte sich wohl kaum erdreistet, den Seeleuten irgendwelche Ratschläge zu erteilen, wenn nicht Gott ihn dazu beauftragt hätte. Die Verantwortlichen auf dem Schiff sehen sich allerdings in ihrer Meinung bestärkt, als ihnen der nicht so starke Südwind kurzfristig zur Hilfe kommt. In der Apostelgeschichte, Kapitel 27, wird ab Vers 13 berichtet: Als aber der Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, lichteten die Anker und fuhren nahe an Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Im griechischen Bibeltext wird dieser Wind übrigens als Eurakulon bezeichnet. Ein Fachausdruck, den Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, wahrscheinlich von den Seeleuten übernommen hat. Der Euraculon kommt aus dem Norden und Nordosten und zählt zu den gefürchteten Winterstürmen. Er treibt das Schiff, auf dem sich auch Paulus befindet, von Kreta weg. Eine überaus gefährliche Situation, die Paulus, wie wir vorhin und auch schon in der letzten Sendung gehört haben, gern vermieden hätte. Aber im Grunde muss Paulus geahnt haben, dass zumindest er die folgenden Ereignisse lebend überstehen wird, obwohl die Seeleute seinem Rat nicht folgen. Wie komme ich auf diesen Gedanken? Nun erinnern wir uns an die Zeit zurück, die Paulus in der Stadt Ephesus verbracht hat. 2 Jahre blieb er dort, so wird in Kapitel 19 der Apostelgeschichte berichtet, und er konnte sehr viele Menschen mit dem christlichen Glauben erreichen. Als er von dort aus in Richtung Jerusalem aufbrach, wo es dann zu dem großen Tumult und zu seiner Verhaftung kam, äußerte er bereits den Wunsch, irgendwann einmal nach Rom zu reisen. Zitat aus Kapitel 19: Paulus nahm sich im Geist vor, durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen, und sprach: Wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Doch kurze Zeit nachdem Paulus in Jerusalem angekommen war, kam es dann zu dem besagten Tumult, der zu seiner Verhaftung führte. Die ganzen Lebensumstände dieses Mannes veränderten sich von einem Moment zum anderen, so dass er wahrscheinlich kaum zu hoffen wagte, überhaupt jemals nach Rom reisen zu können. Doch bereits in der 2. Nacht nach seiner Gefangennahme erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Paulus auch in der Stunde größter Bedrängnis an diese göttliche Zusage denkt und daraus den Schluss zieht: Solange ich nicht in Rom gewesen bin, wird mich Gott vor dem Schlimmsten bewahren, denn er hat noch etwas vor mit mir und meinem Leben. Zunächst aber wird Paulus zusammen mit den anderen Passagieren auf dem Schiff heftig durchgeschüttelt. Viele an Bord erleben wirklich Todesangst. Ab Vers 15 wird in unserem Bibeltext berichtet: Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Wir fuhren aber vorbei an einer Insel, die Kauda heißt. Da konnten wir mit Mühe das Beiboot in unsere Gewalt bekommen. Sie zogen es herauf und umspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Da sie aber fürchteten, in die Syrte zu geraten, ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer. Die Situation ist wirklich dramatisch. Das Schiff wird durch den Sturm immer weiter in Richtung Südwesten von der Insel Kreta weggetrieben. In Vers 15 wird berichtet, dass der Versuch, das Schiff gegen den Wind zu richten, es also mit dem Bug gegen den Wind zu drehen und zu verankern, misslingt. Dann müssen Besatzung und Passagiere befürchten, an der kleinen Insel Kauda Leck zu schlagen. Anschließend wird das eigene Beiboot zu einer Gefahr für das Schiff. Es wird eigentlich benötigt, wenn das Schiff in tieferem Gewässer vor Anker geht, um die Menschen ans Land zu bringen. Normalerweise wird das Beiboot im Schlepptau mitgeführt. Doch durch den Sturm wird es so auf dem Wasser hin und her geworfen, dass es das Schiff zu beschädigen droht. Weil das Schiff möglicherweise auch auseinanderbrechen könnte, versucht die Besatzung, es mit Seilen zu umspannen und dadurch zu stabilisieren. Die Panik an Bord wird schließlich so groß, dass manche sogar befürchten, auf einer der Sandbänke der großen Syrte aufzulaufen. Das scheint jedoch ziemlich unrealistisch zu sein, denn die große Syrte ist eine weite Bucht vor der Nordküste Libyens, also vor Nordafrika. So weit dürfte das Schiff bei weitem nicht vom richtigen Kurs abgekommen sein. Da es aber anscheinend zu sinken droht, werden Teile der Ladung ins Meer geworfen, um das Schiff leichter zu machen. Doch damit noch nicht genug. In den Versen 19 und 20 wird berichtet: Und am 3. Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Schon nach wenigen Tagen glaubt kaum noch einer daran, dass Besatzung und Passagiere das Schiff jemals wieder lebendig verlassen werden. Dafür wird so mancher still bei sich denken, hätten wir doch bloß auf Paulus gehört. Er hatte wegen der aufkommenden Winterstürme dringend davor abgeraten, noch einmal in See zu stechen. Und Paulus? Ob er sich wirklich beruhigt zurücklehnen kann, wenn er an die Zusage Jesu denkt, wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein? Nun, sowohl der Apostel als auch die anderen Leute an Bord haben sehr viel Zeit, um über das eine wie über das andere nachzudenken. Denn, wie wir später noch erfahren werden, dauert es insgesamt 14 Tage, bis sie gerettet werden. Zunächst aber lese ich weiter ab Vers 21. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach, »Liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, »Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren.« Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Was für eine tröstliche Stimme in einer trostlosen Situation. Paulus will den Männern Mut machen, weil Gott ihm Mut gemacht und die vorhin schon zitierte Zusage, jedenfalls dem Sinne nach, wiederholt hat. Du musst vor den Kaiser gestellt werden, bedeutet nämlich nichts anderes als, du wirst lebendig in Rom ankommen. Neu dagegen ist die Zusage, keiner von euch wird umkommen. Ob die Leute auf dem Schiff dem Apostel Paulus diesmal mehr vertrauen, als zu dem Zeitpunkt, an dem er sie vor der Weiterreise warnte? Dazu später mehr. Hier kommt erst einmal Vers 27. Als aber die 14. Nacht kam, seit wir in der Adria trieben, wähnten die Schiffsleute um Mitternacht, sie kämen an ein Land. Zur Adria zählt im Altertum auch das Meer zwischen Kreta und Sizilien, also ein deutlich größerer Bereich des Mittelmeeres. Und was die ominöse Insel betrifft, die einige Seeleute in der Dunkelheit zu erspähen glauben, so handelt es sich um Malta, südlich von Sizilien gelegen. Die Entfernung von Kreta, wo sie eigentlich überwintern wollten, nach Malta, dürfte knapp 1000 Kilometer Luftlinie betragen. Hinzu kommen wahrscheinlich noch einige 100 Kilometer Umweg, weil das Schiff ja in südöstlicher Richtung vom direkten Kurs abgekommen war. In jener Zeit ist das wirklich eine beachtliche Strecke. Kein Wunder, dass alle froh sind, als es in der 14. Nacht endlich heißt, Land in Sicht. Weiter ab Vers 28. Und sie warfen das Senkblei aus und fanden es 20 Faden tief. Und ein wenig weiter loteten sie abermals und fanden es 15 Faden tief. Da fürchteten sie, wir würden auf Klippen geraten, und warfen hinten vom Schiff 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Das an einem Faden befestigte Senkblei, das an der Außenwand des Schiffes herabgelassen wird, zeigt an, wie tief das Wasser an dieser Stelle ist. Erschrocken muss die Schiffsbesatzung feststellen, keinen Meter weiter, sonst besteht die Gefahr, dass das Schiff auf irgendwelche Felsbänke aufläuft. Sinnvollerweise will man den nächsten Morgen abwarten, um dann bei Helligkeit zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Doch insgeheim haben einige Schiffsleute etwas ganz anderes vor. Nach der beinahe Katastrophe wollen sie so schnell wie möglich runter von dem Schiff. Ab Vers 30 wird berichtet, als aber die Schiffsleute vom Schiff zu fliehen suchten und das Beiboot ins Meer herabließen, und vorgaben, sie wollten auch von vorne die Anker herunterlassen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten, wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Wie heißt es doch so schön, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. In diesem Fall ist es allerdings so, dass man auf den Sachverstand der fliehenden Leute angewiesen ist, damit das Schiff im letzten Moment nicht tatsächlich noch Leck schlägt und untergeht. Warum die Seeleute es so eilig haben, von Bord zu gehen, verrät uns der Bibeltext nicht. Ich selbst vermute, wie vorhin schon angedeutet, dass sie nach den schrecklichen Erlebnissen, die sie nur knapp überstanden haben, endlich wieder aufs Festland wollen. Vernünftig ist ihr Handeln aber in keiner Weise, denn mit dem Beiboot im Dunkeln durch die Klippen und durch die Brandung hindurch manövrieren zu wollen, ist schlichtweg Irrsinn. Ganz abgesehen davon, dass die auf dem Schiff Verbliebenen auf das Beiboot angewiesen sind, um später bei Tage ebenfalls an Land gehen zu können. Mit großer Entschlossenheit sorgt Paulus dafür, dass der Plan der Schiffsleute vereitelt wird. Als er die Sache spitz bekommt, informiert er den römischen Hauptmann und die Soldaten an Bord. Die sind nun mittlerweile auch gewillt, zur Abwechslung mal auf Paulus zu hören. Ab Vers 32 wird berichtet, da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen das Beiboot ins Meer fallen. Und als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus sie alle, Nahrung zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. 14 Tage auf dem Meer, dazu die körperliche Anstrengung, um mit dem Sturm und den Wellen fertig zu werden und das Schiff vor dem Untergang zu bewahren, das zehrt natürlich an den Kräften. Dabei sind anscheinend noch Lebensmittel an Bord. Warum also muss Paulus die anderen ausdrücklich auffordern, wieder mal eine ordentliche Mahlzeit zu sich zu nehmen? Nun, ich gehe davon aus, dass viele von denen, die an heidnische Götter glauben, in den Tagen der Not gefastet haben, um ihre Götter gnädig zu stimmen. Ebenso gut halte ich es für möglich, dass auch Paulus und die anderen Christen an Bord gefastet haben, um ihre völlige Hingabe an Gott zu unterstreichen. Wie es auch sei, jetzt wird es Zeit, sich auf den letzten Teil der Rettungsaktion vorzubereiten, die unter Umständen noch viel Kraft erfordern wird. Beeindruckt bin ich davon, wie Paulus vor den anderen, also vor Heiden und vor Christen, Gott im Gebet dankt und dann, verzeihen Sie bitte den Ausdruck, einfach reinhaut. Geistliches Reden und praktisches Handeln sind für ihn keine Gegensätze. Er weiß, dass allein Gott sie vor dem Tod bewahren kann. Aber ebenso selbstverständlich geht er davon aus, dass die ausgezehrten Reisegefährten in den nächsten Stunden viel Kraft brauchen werden. Deshalb guten Appetit. Die ganze Situation erinnert mich übrigens an einige Männer, die Jahre zuvor gemeinsam in einem Boot unterwegs waren und ebenfalls in einen Sturm gerieten. Sicher, die ganzen Umstände erscheinen weniger dramatisch gewesen zu sein. Aber ob man im See Genezareth ertrinkt oder im Mittelmeer, das dürfte für die Betreffenden letztlich keinen großen Unterschied machen. Hier wie dort kann man in Todesgefahr geraten. Sicher ahnen Sie schon, auf welches Ereignis ich anspiele. Nach der Speisung der 5000 bestiegen die Jünger Jesu ein Boot, um gemeinsam nach Kapernaum zurückzukehren. Jesus allerdings wollte noch eine Zeit lang auf der anderen Seite des Sees bleiben, um dort in Ruhe beten zu können. Währenddessen, es war schon dunkel geworden, gerieten die Jünger in eine echte Notsituation. Es war so windig geworden, dass ihr Boot zu kentern drohte. Doch plötzlich sahen sie mitten auf dem See eine Gestalt auf sich zugehen. Die Situation war so unheimlich, dass sie aus lauter Angst laut aufschrien, bis sie erkannten, dass Jesus ihnen zur Hilfe eilen wollte. Und tatsächlich brachte er dann den Wind zum Schweigen. Die Frage, die ich mir immer wieder aufs Neue stelle, lautet, warum hat Jesus seine Jünger allein losgeschickt, obwohl er doch wissen musste, dass es jederzeit zu einer solchen gefährlichen Situation kommen konnte? Noch deutlicher ausgedrückt, warum hat er sie geradewegs in den Sturm geschickt? Vielleicht, um ihr Vertrauen auf die Probe zu stellen? Oder um ihr Vertrauen auf ihn zu stärken? Ich meine, dass verschiedene Antworten in Betracht kommen. Auf jeden Fall erscheint es mir jedoch wichtig, dass wir erkennen, Gott schickt seine Leute hin und wieder tatsächlich in einen heftigen Sturm. Will sagen, er schickt sie in Lebenssituationen hinein, die äußerst unangenehm sind und Angst machen. Doch ein solcher Sturm, wie heftig er auch sein mag, kann uns niemals von ihm trennen. Und die Angst, die wir erleben, müssen wir auch nicht vor ihm verstecken. Gott ist Herr, in ruhigen wie in stürmischen Zeiten. Das haben die Jünger Jesu auf dem See Genezareth und das hat der Apostel Paulus mitten auf dem Mittelmeer erlebt. Und Sie und ich, wir können es auch in unserem Alltag erleben. Paulus und die anderen Leute, die mit ihm in Seenot geraten waren, essen sich erst einmal richtig satt, bevor sie ihr Schiff verlassen und die Insel Malta zu erreichen versuchen. Offenbar steht ihnen noch ein kräftezehrendes Unterfangen bevor. In der letzten Sendung zur Apostelgeschichte erfahren sie, ob diese Sache gut ausgeht. Allerdings möchte ich Sie jetzt schon mal darauf vorbereiten, dass mit dem Abschluss der Apostelgeschichte manche Fragen auch offen bleiben. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.